Was kann man zu dieser Tat sagen?
Ja, also was das mit dem Täter auf sich hat, das muss man jetzt in Ruhe ermitteln. Da ist es auch nicht gut, vorschnell da eine Debatte loszukochen, bevor man da Fakten hat. Also der ist in einer psychiatrischen Unterbringung gerade, wird begutachtet. Die Ermittler sagen, es gibt Hinweise auf eine paranoide Schizophrenie. Das ist so eine gar nicht so seltene Diagnose bei Tätern, die den sogenannten verwirrten Eindruck machen. Und das gibt es im Bereich von Terrorattacken gar nicht so selten. Und bevor man da jetzt schon schnell eine Debatte draus strickt, warten wir mal ab, ob sich das bewahrheitet. Ich finde von vornherein, dass sich die Dinge nicht ausschließen. Man kann sowohl anerkennen, dass es womöglich eine psychopathologische Leidensdruck oder eine Situation gab, die behandlungsbedürftig war, und auch, dass es Antisemitismus war. Es ist nicht so, dass man in dem Moment, wo man über psychologische Auffälligkeit spricht, das Politische beschönigt oder kleinredet, sondern im Gegenteil, diese Komplexität, die halten wir schon aus.
Nun soll der Täter militärische Kleidung getragen haben und außerdem ist dieser Angriff kurz vor dem Jahrestag des antisemitischen Anschlags in Halle passiert. Wenn man die Bilder des Anschlags von Halle kennt, dann muss eben auch diese Beschreibung Erinnerungen wachrufen. Welche Assoziation ruft dieser Angriff denn bei dir hervor, gerade in Bezug auf mögliche Nachahmertaten?
Ja, also es gibt in Deutschland eine große Zurückhaltung, das Wort Terror zu verwenden, wenn es sich um Attacken gegen Marginalisierte, gegen Schwache, gegen kleine Gruppen der Gesellschaft dreht. Es gibt eine große Bereitschaft, von Terror zu sprechen seitens der Sicherheitsbehörden, sobald es um politische Gewalt geht, die sich gegen die Mächtigen, gegen die Regierenden, gegen auch im weiteren Sinne Vertreter des politischen Systems handelt. Also auch sowas wie der Sprecher der Deutschen Bank oder der Sprecher der Treuhand. Und ich glaube, da gibt es eine Unwucht, da gibt es eine Ideologie sozusagen, die da eine Rolle spielt, der wir uns in den Weg stellen müssen. Ich habe mein Buch über antisemitische Gewalt in Deutschland bewusst Terror gegen Juden genannt, obwohl das Wort Terror eigentlich eins ist, was gewöhnlich sozusagen als rhetorische Waffe im Setzkasten eher autoritärer oder eher rechter Politiker vorkommt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dieses Spiel nicht mitzuspielen, dass Terror nur für Taten gegen Politiker, gegen Mächtige reserviert ist. Und das ist ein bisschen diesen Begriff zu brechen, sich diesen Begriff ein bisschen anzueignen. Denn wir haben, ja, ich glaube, man sollte nicht drüber streiten, dass natürlich die RAF zum Beispiel Terror ausgeübt hat. Die 34 Todesopfer, die auf das Konto der RAF gehen, sind Opfer von Terrorismus gewesen. Aber wir haben seit der Wiedervereinigung, je nach Zählung, um die 200 Todesopfer rechter Gewalt und kaum einen Diskurs bisher darüber, ob wir nicht Zeugen einer anhaltenden Terrorserie sind, sondern das wird alles klein gerechnet, das wird alles atomisiert in einzelne Geschichten. Anstatt dass man da mal eine Linie dazwischen zieht. Und ich glaube, das muss der Zugang sein, mit dem man jetzt auf Hamburg schaut, mit dem man auch auf Halle schaut. Das sind Menschen, die betrachten sich als Teil von etwas Größerem, von einem politischen Zusammenhang. Und wenn wir das analysieren wollen, wenn wir dem auch begegnen wollen, dann tun wir gut daran, das auch in diesen größeren Zusammenhang zu stellen.
Wenn wir nun in Bezug auf Halle und auf Hamburg von Terror gegen Juden sprechen und uns auch die Frage stellen, ja, was passiert denn dagegen und was gibt es für Maßnahmen, dann muss man eben in Bezug auf Halle sagen, seitdem wird vermehrt über den Schutz von Synagogen und jüdischen Einrichtungen diskutiert. Mal wieder muss man auch sagen, in Halle gibt es seit dem Angriff eine ständige Polizeiwache, also so einen provisorischen Container vor der Synagoge, wo eben sozusagen ein Polizist immer anwesend ist. In Hamburg schien ja die Polizei zumindest zur Festsetzung des Täters rechtzeitig vor Ort gewesen zu sein. Wie würdest du denn den Schutz jüdischer Einrichtungen vor diesem Hintergrund auch der aktuellen Tat insgesamt bewerten?
Also in Hamburg hat sich zum einen gezeigt, wie bitter notwendig der Schutz jüdischer Einrichtungen ist. Das wird ja auch gelegentlich bezweifelt, auch von Politikern, die dann sagen, naja, braucht ihr das wirklich? Es geschieht doch so selten etwas. Der Fall Hamburg macht das hoffentlich wieder klar, dass es leider bitter notwendig ist. Und zum anderen, ja, in Hamburg kann man der Polizei nicht den Vorwurf machen, dass sie nicht vor Ort war. Also nicht wie in Halle am 9. Oktober 2019. Aber auch in Hamburg und eigentlich auch in allen Bundesländern muss man darüber diskutieren, wer denn eigentlich die Verantwortung und wer denn auch die Kostenlast trägt für die Sicherheitsvorkehrungen. Das klingt jetzt technisch, das klingt irgendwie nach Geld und nach irgendwie, lass uns darüber Wichtigeres streiten, aber da geht es im Kern um eine eminente Gerechtigkeitsfrage, meine ich. Es geht um die Frage, wenn wir doch alle feststellen können, dass Synagogen, jüdische Gemeinden in höchster Gefahr sind, dass es Gewalttäter gibt, die darauf aus sind, da Verbrechen zu begehen. Wer soll sich darum kümmern? Oder einfacher gesagt, wessen Problem ist das eigentlich? Und die Politik gibt in viel zu vielen Bundesländern bisher die Antwort, naja, es ist zum Teil jedenfalls auch das Problem der jüdischen Gemeinde selbst. Wie tut sie das? Sie tut das, indem sie den jüdischen Gemeinden ein bisschen die Rechnung überlässt. Also in Halle, das ist sehr augenfällig gewesen letztes Jahr, hat ja nur eine starke Holztür und eine Videokamera verhindert, dass der Täter eindringen und da ein Verbrechen an den Menschen in der Synagoge begehen konnte. Und die Gemeinde hat vergebens darum gebeten, dass man sie bei dem Anschaffen dieser Sicherheitsvorkehrungen unterstützt von Seiten des Staates. Und der Staat hat gesagt, euer Problem. In anderen Bundesländern, auch in wohlhabenderen westdeutschen Bundesländern, ist das auch die Antwort, die jüdische Gemeinden bekommen. Mal bekommen sie vielleicht einen Anteil bezahlt, mal sagt der Staat, ihr kriegt 60%, 70%, 80%. Aber ich finde, am Ende bleibt es bei einem Prinzip, mit dem ich mich nicht abfinden möchte, mit dem man sich in der Demokratie nicht abfinden darf, dass nämlich die Bedrohten, die verletzliche Gruppe, die Betroffenen von Drohungen durch Gewalttäter, damit alleine gelassen werden von einem letztlich achselzuckenden Rechtsstaat, der sagt, nicht unser Problem. Und ich glaube, das ist in Hamburg zu beklagen, das ist in Niedersachsen beispielsweise zu beklagen. Da gibt es auch gerade Diskussionen darüber, wo sich der Staat herauswindet aus seiner Verantwortung für die Aufrüstung der Synagoge in Hannover. Das ist in Sachsen-Anhalt auch immer noch in der Diskussion. Da gab es auch erst vor wenigen Wochen überhaupt eine Einigung zwischen der jüdischen Gemeinde und dem Land Sachsen-Anhalt, ob man jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr Zuschüsse bekommt, um die Gemeinden besser auszurüsten. Und ich glaube, man darf gar nicht verkennen, was für eine enorme Gerechtigkeitslücke da klafft.
Wer bezahlt den Schutz von jüdischen Einrichtungen? Wer organisiert den Schutz? Das ist die eine Frage. Eine andere Frage ist vielleicht, was macht es überhaupt mit einem jüdischen Leben, dass dieser Schutz permanent organisiert werden muss und dass sich eben an solchen Tagen wie jetzt in Hamburg eben zeigt, dass dieser Schutz notwendig ist. Und das ist ja sozusagen eine Einschränkung eines religiösen Alltags und von religiösen Feiertagen, die man eben durchführen möchte, eben als zum Beispiel als jüdische Gemeinde. Wie ist dir das begegnet auch in den Recherchen zu deinem Buch? Was macht denn genau diese Debatte auch im jüdischen Gemeindeleben?
Also ich bin selber jüdisch. Ich kenne das also nicht erst seit meinen Recherchen. Ich kenne das seit meiner Kindheit, dass vor unseren Synagogen, vor auch den jüdischen Schulen, selbst in jüdischen Kindergärten Polizei stehen muss. Das ist schon als ich ein Kind war so gewesen. Es ist auch vorher schon so gewesen und eigentlich eine Art Kontinuum in Westdeutschland immer gewesen. Und tja, was macht das mit den Gemeinden? Zum einen fürchte ich, es schleift sich ein bisschen eine Akzeptanz ein mit den Jahren oder wenn man es nie anders kannte, dann kann man sich es auch irgendwann nicht mehr vorstellen, wie es anders sein sollte. Das halte ich für eine Entwicklung, gegen die ich rebelliere, gegen die ich mich stelle. Ich finde, man darf sich niemals einreden lassen, dass dieser Zustand normal ist. Es ist überhaupt nichts normal daran, wie jüdisches Leben in Deutschland, wie die Existenz, und ich meine, du hast gerade von religiösen Feierlichkeiten gesprochen, aber es geht ja auch um viel Banaleres. Es geht ja irgendwie um das Sportfest der jüdischen Schule, bei dem man irgendwie Security mit Waffengewalt braucht, um es zu sichern. Ne? Man darf sich niemals damit abfinden, dass so etwas normal sein kann in einem so eigentlich stabilen und eigentlich wohlhabenden Land wie Deutschland. Und jetzt hast du gefragt, was macht das mit den jüdischen Gemeinden? Ich habe neulich in Frankfurt eine Szene geschildert bekommen, die jüdische Schule in Frankfurt, die muss auch natürlich von Polizei geschützt werden. Und da fuhr eine junge Mutter mit ihrem Auto vor, um ihren kleinen Sohn rauszulassen, und hatte ein bisschen einen Streit mit der Polizeiwache, die vor der Tür steht, weil der Polizist sagte, ja, hier können Sie nicht parken, in der zweiten Reihe, und es gab so ein bisschen einen Wortwechsel hin und her. Und irgendwann war der Polizist so genervt, dass er sich herabbeugte zu der Mutter und zu ihr sagte, wissen Sie was, ich habe den Zirkus nicht bestellt. Das ist hessisch und soll also heißen, ich habe den Zirkus nicht bestellt. Und ich glaube, das trifft genau das, was jüdischen Gemeinden in Deutschland suggeriert wird an allen Ecken und Enden. Nämlich, wir hier in Deutschland, wir wären eigentlich entspannt, würden eigentlich ruhig leben können in Frankfurt, in Halle, wenn nicht ihr Juden kommen und Stress machen würdet und irgendwie Aufwand verursachen würdet. Und das ist etwas, das darf man nicht akzeptieren, das darf man nicht hinnehmen als Gesellschaft, dass einer vulnerablen Gruppe suggeriert wird, ihr seid selber schuld. Und wenn wir jetzt gerade auch von Halle gesprochen haben, der Innenminister von Sachsen-Anhalt, der Herr Stahlknecht, hat also in den vergangenen Tagen wieder etwas gesagt, was man nicht so stehen lassen kann. Er hat beim Besuch einer Polizeiwache vorgerechnet, wie sehr der Schutz jüdischer Einrichtungen auf Kosten des Schutzes anderer Menschen geht. So als ob, also eine Art Neiddebatte irgendwie losgestoßen auf die wunderbar privilegierten Juden, die ja so viele Mannstunden von der Polizei geschenkt bekommen. Und ich glaube, das ist etwas, was genau ein antisemitisches Narrativ füttert. Nämlich, den Juden geht's gut, den Juden geht's vielleicht sogar zu gut. Und da seht ihr, die Juden kriegen von dem Staat etwas zur Verfügung gestellt, was ihr anderen nicht zur Verfügung gestellt bekommt. So als ob es irgendwie eine Art Privileg wäre, wenn Polizei vor der Tür stehen muss. Und das ist es natürlich überhaupt nicht, sondern es ist eine furchtbare Last. Es ist auch etwas, was einem natürlich die Leichtigkeit nimmt und was einem natürlich auch die Freiheit nimmt, wenn man immer Polizei vor seinen Einrichtungen braucht.
Die Aussagen von Stahlknecht hast du jetzt aufgegriffen. Es gab auch Aussagen von dem sachsen-anhaltinischen Ministerpräsidenten Rainer Haseloff jetzt vor kurzem, denn der Anschlag fand ja am 9. Oktober statt hier in Halle. Und das war ja Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Yom Kippur fand aufgrund eben dieser divergierenden Kalender in diesem Jahr bereits in der vergangenen Woche am Montag statt. Und da hat eben auch Ministerpräsident Rainer Haseloff teilgenommen und er soll dort gesagt haben, dass das, was letztes Jahr geschah, nicht passiert wäre, wenn es mehr Versöhnung gegeben hätte. Diese Aussagen sind dann kritisiert worden, auch von Leuten, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. Haseloff ist dann so ein bisschen zurückgerudert und meinte dann, ja, er meinte das so, dass es um die Versöhnung innerhalb der Familie des Täters geht, was es aber auch irgendwie noch seltsamer macht, diese Aussage, finde ich. Also das sind so meine Eindrücke. Wie bewertest du denn solche Aussagen auch in Bezug auf das Verständnis von Antisemitismus, was daher ja vielleicht zugrunde liegt?
Also zur Versöhnung braucht es zwei Seiten und das ist genau das Problem mit dieser Aussage. Es wird suggeriert, dass auch von jüdischer Seite irgendetwas hätte getan werden müssen, was ausgeblieben ist. Nein, so ist es nicht, sondern für Antisemitismus, für rechten Terror sind nur die Täter, sind nur die Antisemitinnen und Antisemiten selber verantwortlich. Und natürlich nicht die Opfer, nicht die Betroffenen. Das zu verwischen, das verdient auch genau die Schärfe der Kritik, die der Herr Haseloff dafür abbekommen hat.
Nun blicken wir bei Radio Korax hier auf den Freitag. Wir sind auch schon am Vorbereiten, denn wir wollen eben sozusagen auch die Erinnerung und das Gedenken an diesem Tag hier mit einem Sonderprogramm auch begleiten. Das vielleicht als abschließende Frage an dich, auch in Bezug auf die Debatten, die nach Hamburg geführt werden, in Bezug auf die Debatten, die nach dem Anschlag in Halle geführt werden. Was würdest du dir wünschen oder fordern, auch in Bezug auf so ein Gedenken?
Also ein Gedenken und traurige Reden und betroffene Gesichter schadet vielleicht nicht, aber was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass sich was ändert. Dass nicht so sehr die Trauer im Vordergrund steht, sondern eher die Wut und dann auch zur Aktion übergegangen wird. Ich habe in meinem Buch dargelegt, was ich finde, was sich unmittelbar ändern muss. Das erste habe ich ja gerade schon angesprochen, der Schutz jüdischer Gemeinden, der bauliche Schutz jüdischer Einrichtungen. Das ist zu 100% die Verantwortung des Staates. Und ich akzeptiere nicht, dass der Staat anfängt, darum zu verhandeln, ob er jetzt 70 oder 80 oder 90 oder vielleicht auch nur 50% mancherorts dieser Kosten übernimmt. Das geht nicht. Das ist Gefahr in der Abwehr, ist eine Aufgabe des Staates. Und der Staat darf sich da nicht aus der Verantwortung herauswinden. So, das ist der erste Punkt. Einen zweiten nenne ich vielleicht noch. Und zwar, wir diskutieren in diesen Tagen ja viel über NSU 2.0 und über mögliche rechte Gruppen oder sogar Netzwerke innerhalb der Polizei und innerhalb der Sicherheitsbehörden. Es gibt nichts, was giftiger ist für Vertrauen in den Rechtsstaat als so etwas. Es gibt auch nichts, was rechtsextremen Tätern mehr Mut macht, mehr Ermutigung verschafft, als wenn sie das Gefühl haben, selbst auf Seiten der Sicherheitsbehörden sind Leute, die ihnen insgeheim die Daumen drücken, es nur nicht offen sagen dürfen. Das heißt, da ist absolut eine klare Abgrenzung notwendig und überfällig. Und wenn ich dann sehe, dass in Nordrhein-Westfalen und in Hessen und in anderen Bundesländern, wo diese Dinge ans Tageslicht kommen, ja, auch nur durch Zufälle meistens, dann monatelange Disziplinarverfahren beginnen, wo vielleicht der betroffene Beamte degradiert wird oder vielleicht versetzt wird in eine andere Dienststelle, dann ist das etwas, was nach außen hin vermittelt, letztlich sind es Kavaliersdelikte, letztlich sind es lässliche Sünden. Und das ist falsch, sondern da muss der Staat absolut ohne Zeit zu verlieren klares Signal nach außen setzen, sowohl an die Täter oder an die ja, Rechtsextreme in seinen Reihen, als auch an deren Freunde, als auch an die Betroffenen draußen. Von solchen Leuten trennt man sich. Solche Leute gehören nicht zum Team des Rechtsstaats, sind nicht in der gleichen Mission unterwegs, sondern sie haben das Vertrauen, was die Zivilgesellschaft in sie setzt. Und wir vertrauen ihnen ja allen das Gewaltmonopol an. Sie haben dieses Vertrauen verspielt und haben es auch nicht länger verdient. Und deswegen sollten sie nächsten Monat keinen Gehaltszettel mehr bekommen, sondern Arbeitslosengeld.